lasst uns nochmal aufstehen für alle unsere lieben Freunde, die uns noch nicht so kennen. Wir predigen ja immer ganze Bibelbücher durch, serienmäßig, Kapitel für Kapitel. Und wir befinden uns in 2. Mose. Und heute ist das 34. Kapitel dran. Und wir lieben die Bibel so sehr, dass wir einerlei, wie lang die Texte sind, wir sie aber im Gottesdienst gerne lesen. Und schön ist, wenn ihr eine Bibel vor euch habt, vielleicht habt ihr sie auch auf eurem Handy, gerne. Also, wir lesen 2. Mose 34. Wer während des Lesens nicht mehr stehen kann, darf sich gerne hinsetzen und überhaupt auch gerne sitzen. Und der Herr sprach zu Mose: Haue dir 2 steinerne Tafeln, wie die ersten waren, dass ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln waren, welche du zerbrochen hast. Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigest und daselbst zu mir auf die Spitze des Berges tretest. Und lass niemand mit dir hinaufsteigen, dass niemand um den ganzen Berg her gesehen werde. Lass auch keine Schafe noch Rinder gegen diesen Berg weiden. Und Mose machte 2 steinerne Tafeln, wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die 2 steinernen Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr herab in einer Wolke und trat daselbst zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und als der Herr vor seinem Angesicht vorüberging, rief er: der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, welcher Tausenden Gnade bewahrt und Missetat, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern heimsucht der Väter Missetat an den Kindern und Kindeskindern bis in das 3. und 4. Glied. Da neigte sich Mose eilends zur Erde, betete und sprach: O Herr, habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, so ziehe mein Herr mitten unter uns, wiewohl es ein halsstarriges Volk ist. Du aber wollest unserer Missetat und Sünde gnädig sein und uns zum Erbteil annehmen. Da sprach er: Siehe, ich mache einen Bund vor deinem ganzen Volk, will ich Wunder tun, dergleichen nicht geschehen sind in allen Ländern und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, darunter du bist, soll das Werk des Herrn sehen, denn wunderbar soll es sein, was ich mit dir tun will. Hüte dich vor dem, was ich dir heute verbiete. Siehe, ich will vor dir her ausstoßen die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Hüte dich, mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, einen Bund zu machen, dass sie dir zum Fallstrick werden in deiner Mitte, sondern ihr sollt ihre Altäre umstürzen und ihre Säulen zerbrechen und ihre Astartenbilder ausrotten. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr heißt ein Eiferer und ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du nicht etwa mit den Einwohnern des Landes einen Bund machst und wenn sie ihren Göttern nachbuhlen und ihren Göttern opfern, sie dich einladen und du von ihrem Opfer essest und nehmest deinen Söhnen ihre Töchter zu Frauen und desselben alsdann ihren Göttern nachbuhlen und machen, dass deine Söhne auch ihren Göttern nachbuhlen. Du sollst dir keine gegossenen Götter machen. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du haben. 7 Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich dir geboten habe, um die bestimmte Zeit des Monats Abib, denn im Monat Abib bist du aus Ägypten gezogen. Alle Erstgeburt ist mein und alle männliche Erstgeburt unter deinem Vieh, es sei ein Ochs oder ein Schaf. Aber den Erstling des Esels sollst du Mit einem Schaf lösen, wenn du ihn aber nicht lösest, so brich ihm das Genick. Alle Erstgeburt deiner Söhne sollst du lösen. Man soll nicht leer erscheinen vor meinem Angesicht. 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen. Mit Pflügen und Ernten sollst du ruhen. Das Fest der Wochen sollst du halten mit den Erstlingen der Weizenernte und das Fest der Einsammlung, wenn das Jahr vergangen ist. Alles, was männlich ist, soll 3-mal im Jahr vor dem Herrscher, dem Herrn, dem Gott Israels erscheinen. Wenn ich die Heiden vor dir ausstoßen und deine Landmarken erweitern werde, soll niemand deines Landes begehren, während du hinaufgehst, um 3-mal im Jahr zu erscheinen vor dem Herrn, deinem Gott. Du sollst das Blut meines Opfers nicht neben dem Sauerteig opfern und das Opfer des Passafestes soll nicht über Nacht bis zum Morgen bleiben. Die Erstlinge von den ersten Früchten deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe diese Worte, denn nach diesen Worten habe ich mit dir und mit Israel einen Bund gemacht. Und er war da selbst bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte lang und aß kein Brot und trank kein Wasser. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Als nun Mose vom Berg Sinai hinabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses in der Hand hielt, als er vom Berge herabstieg, da wusste er nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, davon, dass er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israel sahen Mose, und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte, da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Aber Mose rief sie, da wandten sie sich zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und Mose redete mit ihnen. Danach traten alle Kinder Israel näher zu ihm, und er befahl ihnen alles, was der Herr mit ihm auf dem Berge Sinai geredet hatte. Als nun Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn Mose hineinging, vor den Herrn mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder hinausging. Und er ging wieder hinaus und redete mit den Kindern Israel, was ihm befohlen war. Und die Kinder Israel sahen das Angesicht Moses, dass die Haut desselben strahlte. Und Mose tat die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Wir können unter diese Verse auch wieder schreiben und sagen: So spricht der Herr. Es ist Gottes Wort, das zu uns geredet hat. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. In diesem Kapitel, liebe Gemeinde, geht es um die Wiederherstellung der Beziehung Israels zu Gott. Das Volk war im Zusammenhang mit dem goldenen Kalb in sehr schwere Sünde gefallen. Wir erinnern uns. Und es hatte durch diesen Götzendienst den Bund mit Gott gebrochen. Das Ergebnis war, dass er sich von seinem Volk zurückzog und den Bau der Stiftshütte abbrach, beziehungsweise gar nicht den Plan nicht weiter verfolgte, sondern sie cancelte. Und er sagte, dass er als der Herr Israels nicht mehr in ihrer Mitte sein wollte und auch nicht mit ihnen ins gelobte Land ziehen wollte. Und dann haben wir gelesen, dass das Israel so sehr erschütterte, dass das Volk Buße tat. Wir lesen Kapitel 33, Vers 4 und 6. Es trug Leid und alle legten als Zeichen dafür ihren Schmuck ab. Und Mose setzte sich für das Volk vor Gott ein. In Kapitel 34 und auch davor, seit dem Sündenfall mit dem goldenen Kalb, wenn ich mich nicht geirrt habe, hat Mose 5-mal Gott gesucht, um für das in Sünde gefallene Israel einzutreten und Wiedergutmachung zu schaffen und Versöhnung mit Gott. 5-mal. Ich habe für unsere Freunde in den Hauskreisen diese Bibelstellen ins Konzept geschrieben, damit ihr das nicht alle selber euch heraussuchen müsst aus dem Text. Und Israel tat Buße. Die Menschen sehnten sich danach, dass ihre Beziehung zu Gott wieder ins Reine kam. Dass er wieder in ihrer Mitte wohnen möge. Das war für sie nicht zu denken, dass Gott, der sie aus Ägypten geführt und der Zeichen und Wunder in der Wüste mit ihnen getan hatte, dass der nicht mehr mit ihnen sein wollte. Das hat sie schier zerbrochen und sie haben Buße getan. Und in diesem Kapitel, was wir gelesen haben, es geht also um die Erneuerung des kaputtgegangenen Bundes zwischen Gott und Israel. Und so kann es sein, ihr Lieben, wenn wir das jetzt runterbrechen, auch auf uns hier in diesem Haus und auf unsere Zuhörerschaft, auch über unsere Wände hinaus, dann betrifft das möglicherweise auch Menschen heute und jetzt. Es kann sein, dass du eigentlich ein Christ bist, aber von Gott abgefallen bist und eine große Sünde getan hast, wie Israel, oder vielleicht auch noch äußerlich mit Gott irgendwie lebst, äußerlich, aber dein Herz ist fern von ihm. Du spürst, die Beziehung zu deinem Gott ist zerbrochen. Aber tief in deinem Innern sehnst du dich nach einer Erneuerung deines Verhältnisses zu deinem Herrn, zu Jesus Christus. Und du möchtest auch Buße tun wie Israel. Kann es sein, dass Menschen hier sind, die vielleicht gekommen sind und gesagt haben, heute gehe ich in den Gottesdienst. In meinem Leben kann es nicht so bleiben, wie es ist. Mein Verhältnis zu Gott ist zerstört. Er ist nicht mehr da. Aber ich vermisse ihn. Ich brauche ihn. Heute gehe ich wieder in den Gottesdienst. Ich will Buße tun. Dir tut es leid, was gewesen ist in deiner Ehe, in deiner Familie, deinem Umfeld, im Verborgenen. Dann befindest du dich in derselben Situation wie Israel damals. Sie wollten mit Gott wieder in Ordnung kommen. Und nun ist Mose diesbezüglich wieder 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg Sinai, um Gott zu begegnen, um Gott zu bewegen, dass er doch gnädig sein möge, dass er doch einen neuen Anfang machen möge mit Israel. Und darum geht es hier in diesem Text. Und so zeigt 2. Mose 34 dir und uns allen, wie eine solche Buße aussieht und welche praktischen Auswirkungen sie hat. Ich kann, wie ihr euch denken könnt, in einer so kurzen Predigt, die vielleicht auch etwas länger ausfällt heute, ich kann euch nichts versprechen, jeden einzelnen Vers jetzt mit euch behandeln. Tut das in den Hauskreisen und auch in eurer persönlichen Andacht. Das Erste, was wir gesehen haben in den ersten 9 Versen unseres gelesenen Textes, war, das Gesetz wird wiederhergestellt. Ihr habt ja eure Bibel auf dem Schoß und könnt euch das nochmal anschauen. Wir erinnern uns, dass die beiden Gesetzestafeln mit den 10 Geboten zerschmettert waren. Mose hat sie zerschmettert, als er sah, was Israel mit seiner gottlosen Party am Fuße des Berges angerichtet hatte. Seine Handlung hatte symbolischen Charakter, was besagt, wo gesündigt wird, findet Zerstörung des Gebotes Gottes statt. Wer das Gesetz Gottes missachtet, der zertrümmert es. Und viele Menschen zertrümmern das Gebot Gottes. Sie zerbrechen es, buchstäblich. Und Mose hat folgedessen die zwei steinernen Gebotstafeln zerbrochen, als er sah, wie frivol das Volk Gottes gesündigt hatte. Und wenn jemand mit Gott ins Reine kommen will, wenn jemand seine Beziehung zu ihm erneuern will, dann muss das Gebot Gottes wieder zur Geltung kommen. Es gibt keine Versöhnung mit Gott, ohne sein Wort anzuerkennen. Du kannst nicht zu Gott kommen und zugleich die Bibel ablehnen. Es gibt keine Gottesbeziehung ohne die Heilige Schrift. In ihr hat Gott sich offenbart, sein Wesen, sein Charakter und auch seine Forderungen und seinen Plan mit uns Menschen und mit dir persönlich. Und wenn du dich mit Gott versöhnen möchtest, Frieden mit ihm haben möchtest, dann geht das nicht ohne das Gesetz. Das muss wiederhergestellt werden in deinem Leben. Das muss wieder gelten. Christen sind keine gesetzlosen Menschen, sondern sie lieben das Gesetz des Herrn. Sie richten ihr Leben danach aus. Entsprechend sagt unser Herr Jesus, Johannes 14, 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Das Halten der Gebote Gottes, die Liebe zu seinem Wort, erweist unsere Liebe zu Christus. Wenig später fügt der Heiland noch hinzu, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Die Liebe zu Jesus besteht nicht darin, sich eine fromme Sprache anzugewöhnen, sondern darin, seine Gebote zu halten. Die beiden Gesetzestafeln müssen also wieder her. Die 10 Gebote, das ganze Wort Gottes, und darum ging es hier in unserem gelesenen Text. Es gibt keine geistliche Erneuerung ohne Bibel. Wahre Buße geht immer mit dem Bekenntnis einher, dass die Schrift gilt. Leben mit Gott und Gemeinschaft mit ihm gibt es nur auf der Grundlage des irrtumslosen und inspirierten Wortes Gottes, wie Martin Luther es uns in der Reformation auch gelehrt hat. Darum beginnt unser Kapitel mit den Worten: Und der Herr sprach zu Mose, haue dir 2 steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, damit ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast, aber im Grunde genommen das Volk. Wir sehen, wenn du in Buße zu Gott kommen willst, dann sag Ja zur Heiligen Schrift. Sag Ja zu Gottes geschriebenem Willen. Sonst gibt es keine Versöhnung und keine Buße. Das zweite ist, das sind dann die Verse 10 bis 17. Da erwartet Gott ein Treuebekenntnis, die Erneuerung eines Treuebekenntnisses zu dem Herrn. Wenn ein Partner untreu ist und die Ehe soll wieder erneuert werden, dann muss das Bekenntnis kommen. Ich möchte es nicht wieder tun. Ich möchte dir jetzt treu sein. Ich will zu dir stehen. Der Ehebund soll gelten und so gibt es auch keine Buße vor Gott, ohne ihm zu bekennen, ich möchte nicht wieder in Untreue fallen. Ich möchte in Treue zu dir stehen. Und das ist es, was Gott von seinem Volk Israel erwartet. Darum die Verse 10 bis 17 nur noch mal kurz und schnell. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, war jetzt die Botschaft Gottes an Mose, die er an das Volk weitergeben sollte. Denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes und sie, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, dich einladen und du dann von ihrem Opfer isst und deinen Söhnen ihre Töchter zu Frauen nimmst und ihre Töchter dann ihren Göttern nachhuren und deine Söhne vorführen, dass sie auch ihren Göttern nachhuren. Also Gott sagt Israel, du willst Buße tun, wie soll's weitergehen? Bin ich allein dein Gott? Oder sind da auch andere Götzen? Zusammengefasst heißt das, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das erste Gebot will heißen, wenn du Buße tust und du wirklich zu deinem Gott und Heiland Jesus Christus zurückkehren willst, dann kannst du nicht weiter in Untreue zu ihm leben, hörst du? Buße bedeutet Umkehr. Buße ist nicht in erster Linie ein Wort, sondern Buße ist eine Tat. Und diese Tat besteht darin, dass du aufhörst, so zu leben, wie du gelebt hast. Jesus sagt einmal, bringt Früchte, die der Buße würdig sind. Buße hat Auswirkungen. Buße mit den Lippen und mit dem Herzen folgen Taten. Bringt Früchte, die der Buße würdig sind. Luther hat übersetzt, tut rechtschaffene Frucht der Buße. Auch Paulus schlägt in die gleiche Kerbe, wenn er schreibt, ich verkündige, Buße zu tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Ich habe von Männern gehört und habe sie teils auch getroffen, die tun wegen Seitensprungs Buße bei ihrer Frau und sagen, Schatz, das tut mir so leid. Sie sollen sogar Tränen dabei vergossen haben. Aber im selben Atemzug sagen sie, aber du musst verstehen, dass ich so bin. Es tut ihnen leid, dass die Ehe einen Riss hat und dass das Kristallglas zersprungen ist, das Edle. Aber sie sagen, Schatz, du weißt, wie ich bin. Ich brauche das. Das ist keine Buße. Das mag vielleicht bei irgendeiner Frau so durchgehen. Ich glaube auch das nicht. Aber bei Gott ist das unmöglich. Denn er sagt zu Israel von sich, der Herr heißt Eiferer und ist ein eifersüchtiger Gott. Gott will nicht, dass Israel sich mit der Heidenwelt vermischt und so teilhat an deren Götzendienst, mit Gott leben wollen und gleichzeitig an der Gottlosigkeit der Welt teilhaben. Das geht nicht. Das ist keine Buße und das ist keine Umkehr. Gott ist eifersüchtig. Die Bibel vergleicht unsere Beziehung zu Gott mit einer Verlobung, mit einer Ehe. Und sie lebt von ihrer Exklusivität. In dem Moment, in dem du dich für eine Frau als Ehefrau entschieden hast, waren alle anderen Frauen ausgeschlossen. Ist das klar? Wir nennen das Monogamie. Und so hat der Herr in der Bibel auch zu dir gesagt, und ich will dich mir verloben auf ewig. Ja, ich will dich mir verloben in Treue. Und du wirst den Herrn erkennen. Das heißt, wenn Gott eine Seele zum Glauben an ihn bringt, wenn er einen Menschen zur Bekehrung führt, dann verlobt er sich mit ihr. Und dann steckt er dir einen Ring auf. Es wäre schön, wenn wir heute Verlobungen sehen würden, indem der Herr Jesus Christus in dein Herz kommt und er sagt, ich liebe dich, und er gewinnt deine Seele für sich und du fängst an, ihn zu glauben und ihm zu vertrauen und du sagst zu ihm, ja, Herr, ich möchte dein sein. Dann steckt er dir heute seinen Verlobungsring auf. Aber ich kann dir sagen, da kannst du alle Juweliers in Hamburg vergessen. Ein wunderbarer Ring. Ein ewiger Ring. Ich will dich mit mir verloben auf ewig. Ja, ich will dich mir verloben in Treue. Gott möchte sich mit dir verloben. Das heißt, wenn Gott eine Seele zum Glauben an ihn bringt, dann verlobt er sich. Und dann bist du sein und er ist dein. Und das ist exklusiv. Dann hast du nicht mehr viele Götter, sondern nur noch einen Gott. Und er beschützt die Liebe zwischen euch beiden mit Eifer oder auch mit Eifersucht. Viele glauben, man kann Christ sein, und dem noch diverse andere Religionen beimischen. Ich kann verstehen, wenn Menschen aufgrund der Völkerverständigungen und der Verständigung zwischen den Kulturen und den verschiedenen Menschen, Völkern und Nationen, dass man versucht, dass die Religionen miteinander im Dialog sind. Dagegen sprechen wir überhaupt nicht. Aber in deinem Herzen kannst du nur einen Glauben haben. Es gibt dieses Haus in Berlin, das sogenannte House of One, in dem Juden, Christen und Muslime gemeinsam anbeten sollen. Gemeinsam anbeten, das ist schwierig. Das ist das, was Israel ja tat mit dem goldenen Kalb und den Götzen der Heiden. Gemeinsam anbeten, das geht nicht. Wir lieben Juden und Muslime und Menschen aus allen Religionen. Wir suchen Frieden mit ihnen, wie das Evangelium es gebietet. Gleich welcher Religion, wir lieben sie alle. Aber in dem Augenblick, in dem unser Herz durch den Glauben mit Christus verlobt ist, beten wir nur noch Christus an. Einen anderen Bräutigam haben wir nicht. Und darum schreibt Paulus, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Christus ist unser Bräutigam und wir sehen mit Freude dem Hochzeitsmahl des Lammes entgegen. In Jerusalem, im neuen Jerusalem. Und darum gilt unsere Liebe nur einem Gott und einem Herrn, nur einem Glauben, nur einer Taufe. Ja, wir haben keine anderen Götter neben ihm. Wir beteiligen uns nicht an den Sünden der Gesellschaft, sondern wir folgen dem Wort, geht hinaus von ihnen und sondert euch ab. Wir führen ein anderes Leben nach den Grundsätzen der Heiligen Schrift und nicht nach den Grundsätzen und Denkweisen dieser Welt. Das passt nicht zusammen. Geht hinaus von ihnen und sondert euch ab. Jakobus sagt, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Will jemand zurückkehren und Buße tun und einen neuen Anfang mit Gott machen, dann geht das erstens nur auf Grundlage des Wortes, haben wir gesagt. Und zweitens nur mit der hundertprozentigen Absicht, ihm in ewiger Bundestreue auch folgen zu wollen. Ein heiliger Entschluss, allein für Gott zu leben. Das sollte Mose dem Israel abverlangen, wenn der Bund erneuert werden soll. Ein drittes noch, ich versuche es zusammenzufassen. Eine dritte Frage gehört noch zur Wiederaufnahme deiner Beziehung mit Gott. Soll dein Liebstes wieder Gott gehören? Das war, was Mose dem Volk Israel auch vorlegen sollte. Vers 19. Alle Erstgeburt gehört mir. Auch alle männliche Erstgeburt unter deinem Vieh, es sei ein Rind oder ein Schaf. Und Vers 26. Die Erstlinge von den ersten Früchten deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Israel sollte also seine Buße auch dadurch untermauern, dass es bereit war, sich selbst und alles, was es hatte, Gott zu weihen. Das Liebste und das Teuerste, dem Herrn, seinem Gott, zu opfern. Als ich meine geliebte Freundin, meine Süße sitzt da vorne, inzwischen dieses Jahr haben wir mit Gottes Hilfe und Gnade, wenn wir es denn noch schaffen, 58 Ehejahre hinter uns, ist ja auch nicht, ihr könnt schon die Geschenke für die Diamantenhochzeit bereiten. Das lasst mal lieber sein, bis dahin sind wir schon im Himmel. Aber als ich sie damals als meine Freundin, spätere Verlobte, dann heiratete, war einer der ersten Akte, die zunächst mal ich tat, weil ich das kleine Siedlungshäuschen von meinen Eltern geerbt hatte, die beide schon verstorben waren. Ich habe sofort die Hälfte meines damaligen Eigentums auf den Namen meiner Frau überschrieben. Ich weiß noch, wo wir waren, in der Lerginstraße, da haben wir uns Händchen gehalten. Und da habe ich gesagt, Schatz, weißt du, wir gehen zum Notar. Das, was ich habe, ist, was mein ist, ist auch dein. Und später, als sie dann ihr kleines Erbe antrat, so ein kleiner Siedlerhof in Weserbergland, dann hat sie zu mir gesagt, Schatz, wir gehen zum Notar. Und sie überschrieb mir von ihrem Vermögen die Hälfte. Und so gehört uns alles zusammen. Das haben wir nicht deshalb getan, weil es der andere forderte, sondern aus Liebe. Die Liebe will verschenken. Wenn Menschen wirklich Buße tun und aus tiefstem Verlangen wieder zurück in die Gemeinschaft mit Gott kehren möchten, dann wollen sie ihm alles schenken, dann wollen sie gleich zum Notar. Sie wollen sagen, Herr, es gehört alles dir. Ich liebe dich. Da merken wir, es geht nicht um irgendeinen Buchstaben, sondern es geht um unser Herz. Zurück in die Gemeinschaft mit Gott geht über das Herz. Dann soll ihr Gold und Silber ihm gehören und auch ihr ganzes Leben. Dieses Zeichen wollte der Herr in Israel sehen. Er wollte ihre Zuneigung sehen. Die Echtheit ihrer neuen Bekehrung will Gott wirklich zurück in die Liebesgemeinschaft, will Israel wirklich zurück in die Liebesgemeinschaft mit seinem Gott. Wenn ja, dann hat ihre Liebe nicht nur Worte, sondern auch Taten. Dann weihen sie ihre Erstgeburten dem Herrn. Und dann bringen sie den Zehnten ganz in sein Kornhaus. Dann verschenken sie die Erstlinge ihres Ackers an das Reich Gottes. Und genau das tun auch Jesus-Nachfolger. Sie verstehen, dass Jesus als Erstes uns alles gegeben hat. Der Vater schenkte uns das Liebste und opferte ihn für uns. Jesus hat uns alle Liebe erwiesen, bevor wir überhaupt wussten, dass er da ist. Und wenn wir ihn lieben, dann nur deshalb, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat uns überschüttet mit Liebe, mit Gnade, mit Barmherzigkeit, mit Reichtum, mit Annahme, mit ewigem Leben. Ja, er hat uns sein Erbteil zugesprochen. Er hat nichts zurückbehalten. Alles hat er uns frei geschenkt. Welch eine wunderbare Liebe. Aber nun lieben wir ihn zurück. Wenn ein Mensch in Buße zu Jesus kommt, dann ist er überströmend in Liebe. Er ist verliebt in seinen Bräutigam. Hast du sowas schon mal gehört? Dass ein glaubender Mensch verlobt ist mit seinem Gott. Das ist, was die Bibel sagt. Ein Herz und eine Seele. Das Leben behalten zu wollen, heißt es zu verlieren. Aber sein Leben an Christus zu verlieren, heißt es für immer zu gewinnen. Bei Christus kannst du nie verlieren. Hast du das gehört? Manche Leute wollen sich nicht bekehren, weil sie Angst haben, sie verlieren was. Ich sage dir, du bist ein kleiner Dummer. Wenn du an Christus alles verlierst, hast du nichts verloren, sondern alles gewonnen. Du bist immer im Vorteil. Die Regel des Reiches Gottes heißt, gebt, so habt ihr alles weg. Nein. Die Regel des Reiches Gottes heißt, gebt, so wird euch gegeben. Gebt, so wird euch gegeben. Hört, was Jesus sagt. Gebt, so wird euch gegeben ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß legen. Ich erinnere mich an eine Bibelstunde damals in dem ersten kleinen Raumsaal unserer Gemeinde in Altona. Ich war noch Student. Meine Mutter hatte mir eingeschärft, weil ich nur noch eine D-Mark damals im Portemonnaie hatte und einen kleinen kupfernen Pfennig. Das war alles in meinem Portemonnaie. Und sie hatte zu mir gesagt, Wolfgang, wenn du in die Bibelstunde gehst, gib nicht die D-Mark. Dann hast du morgen in der Mensa nichts zu essen. So saß ich in der Bibelstunde, das Opfer wurde gesammelt, die Becher kamen von hinten, ich saß in der ersten Reihe. Ich glaube, ich habe ein paar Mal den Kupferpfennig in der Hand gehabt und ihn wieder verworfen, dann wieder die silberne Mark genommen, wieder verworfen und immer im Wechsel, bis der Becher bedrohlich näher kam. Was meint ihr, was ich reingeschmissen habe? Wie? Beides. Woher wisst ihr das denn? Habe ich das irgendwo in meinem Buch geschrieben oder was? Also das ist ja schlimm. Naja, dann ist es für diejenigen, die mein Buch noch nicht gelesen haben, nicht wahr? Also ihr Lieben, beides. Ich habe beides reingeschmissen. Und dann bin ich rausgegangen zur Straßenbahnstation. Dann kommt eine Glaubensschwester auf mich zu und sagt, du bist doch der Bruder Wolfgang. Ich sage, ja, ich habe dir etwas mitzuteilen. Gibt sie mir einen Umschlag. Ich soll aber erst lesen, wenn sie wieder ausgestiegen ist. Und dann, kaum war sie weg in der Feldstraße, dann habe ich natürlich als erstes, ich denke, was hat die alte Frau mir denn zu schreiben? Da waren 50 D-Mark drin. Und dann bin ich nach Hause gekommen und hat meine Mutter zu mir gesagt, Junge, hast du die Mark noch, dass du morgen was zu essen hast? Da sage ich, Mama, ich habe sie Gott geschenkt. Ja, und jetzt? Ja, nur hier dies, 50. Ihr Lieben, gebt, so wird euch gegeben. Die Seele, die liebt, klammert sich nicht an das, was vergänglich ist. Die Seele, die liebt, die gibt sich Jesus hin. Die Seele, die Buße tut, möchte mit dem Heiland im Reinen sein und möchte eine gesegnete und heile Beziehung haben. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Das aber bedenkt, schreibt Paulus, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Das heißt, meine lieben Zuhörer, wenn jemand echte Buße tun und aus der Sünde und Verirrung umkehren will, der ist so verliebt in Jesus, dass er ihm alle seine Erstgeburt schenkt. Alles inklusive seines eigenen Lebens weiht er dem Herrn. Zusammengefasst, wahre Bundeserneuerung mit Gott gibt es nur, erstens, wenn das Gesetz Gottes wieder gültig wird in deinem Leben. Zweitens, wenn du dem Herrn, deinem Gott, allein dienen willst und keinen anderen Göttern. Und drittens, wenn du dich selbst ihm mit allem, was du bist und hast, zum Eigentum übergibst. Möchtest du Buße tun? Möchtest du einen Neuanfang mit Christus machen? Möchtest du wieder zu ihm zurückkommen, nachdem du wie Israel gefallen und den Bund mit Gott erneuern möchtest? Dann sage ihn fest in deinem Herzen, Herr, dein Gesetz, dein Wort soll gelten, dem möchte ich gehorchen, ich möchte dir treu sein und niemals mehr die Welt und ihre Götzen lieben. Und ich möchte dir mein ganzes Leben dir für immer zum Eigentum geben. Und diese Botschaft hatte Mose auf dem Berg empfangen und sollte sie dem Volk Israel nach 40 Tagen und 40 Nächten übermitteln. Er sollte ihnen sagen, ja, Gott nimmt eure Buße an und meine Herrlichkeit soll wieder unter euch sein. Eigentlich kann ich hier nicht zu Ende sein, weil ich immer noch im Alten Testament bin. Es müsste jetzt weitergehen. Der Schlusskapitel. Ich versuche es. Ich kann es nicht. Habt ihr noch 5 Minuten? 6? 7? Ihr lieben Geschwister, jetzt, nachdem Mose zurückgekehrt war, da ist etwas Merkwürdiges passiert, wie wir gelesen haben. Als Mose nach 40 Tagen und 40 Nächten ohne Speise und ohne zu trinken mit den beiden neuen Gesetzestafeln vom Berg herabkam, da hätte man denken können, sein Gesicht muss zerfurcht sein, zerfallen sein, abgemagert sein. 40 Tage nicht essen, dich möchte ich sehen. Mose, wie siehst du aus? Deshalb hätten sie eigentlich erschrocken sein müssen. Aber deshalb waren sie nicht erschrocken, sondern weshalb waren sie erschrocken, als sie Mose ins Angesicht schauten? Weil er glänzte, weil er strahlte, weil er leuchtete, weil er herrlich war in der Gegenwart Gottes. Aber dann passiert etwas. Man würde denken, dass Mose die Decke, von der im Text die Rede ist, sofort über sein Angesicht legen würde. Israel wird geblendet, ist erschrocken von dem Licht und der Herrlichkeit des auf dem Angesicht Moses. Und jetzt würde man denken, Mose müsste jetzt die Decke nehmen und sich zudecken, damit Israel nicht geschockt ist. Aber das ist nicht der Fall, sondern Mose redete mit offenem, glänzendem und leuchtendem Angesicht zu den Israeliten und berichtete ihnen alles, was Gott zu ihm für sie gesagt hatte. Erst als Mose mit dem Bericht fertig war, legte er sich die Decke vor sein Gesicht. Vers 33, ihr merkt schon, wir kommen langsam dem Ende entgegen. Als nun Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Das ist interessant. Warum, als er aufhörte zu reden? Mose wiederholte das jedes Mal, wenn er dann in das Zelt der Zusammenkunft ging und dort wieder herauskam, dann glänzte sein Angesicht. Redete voll Glanz mit dem Volk. Als er fertig war, in der Zeit, als er nicht redete, hat er sich verhüllt. Das erklärt uns Paulus. fast zu schade, das jetzt im Eiltempo mit euch durchzugehen. Wir sind hier nämlich beim Kernstück des Evangeliums. Paulus widmet dieser Geschichte aus 2. Mose 34 ein ganzes Kapitel. In 2. Korinther 3 redet er detailliert über dieses Ereignis. Und deshalb, ihr Lieben, lasst uns aufhören mit der Idee, das Alte Testament sei nicht wichtig. Das Alte Testament ist die Grundlage dessen, damit wir überhaupt das Evangelium verstehen können. Paulus erklärt uns den Grund, warum Mose sich zudeckt, nachdem er geredet hat. Nicht wie Moses, schreibt Paulus, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Da habt ihr es. Die Kinder Israels sollten nicht sehen, dass der Glanz von Moses Angesicht wieder verschwand. Haben wir gehört? Der Grund, dass Mose sich eine Decke nahm, war, Israel hatte die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Moses gesehen. Aber dieser Glanz blieb nicht. Und das sollte Israel nicht sehen, wie Mose wieder blass wurde. Und darum lief er im Alltag mit einem Schleier umher. Aber wenn er im Zelt der Zusammenkunft war und Gott wieder begegnete, dann strahlte er wieder und redete mit dem Volk. Dieser verschwindende Glanz war ein Zeichen dafür, hören wir mal, versucht es mal zu fassen. Dieser verschwindende Glanz war ein Zeichen dafür, dass der Dienst des Mose nur vorübergehenden Charakter hatte. Aber weil Israel wegen der Decke auf Moses Angesicht nicht sehen konnte, dass das Leuchten in seinem Angesicht jedes Mal wieder verschwand, dachten sie, dass Mose immer und bleibend leuchtete. Sie dachten, Israel dachte, der Dienst des Mose, sprich das Alte Testament, der alte Bund, wird für immer bleiben. Sie glaubten, Mose sei das Endgültige. Und als Christus kam und mit ihm der neue Bund im Evangelium, da lehnten sie ab. Wir wissen das. Sie haben ihn am Ende gekreuzigt. Sie haben ihn verworfen. Und das tun sie bis heute, sagt Paulus. Bis heute liegt eine Decke jetzt nicht auf dem Angesicht des Mose, sondern auf ihrem Herzen, dass sie nicht sehen, dass Mose verblasst und von Christus abgelöst wird und dass der alte Bund weggetan und der neue Bund für immer leuchtet. Lasst uns mit diesen herzergreifenden Worten des Paulus diese Worte lesen, 2. Korinther 13, doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen. So oft Mose gelesen wird, sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Was heißt das? Israel sieht Mose und kann nicht sehen, dass Moses Glanz verschwindet, dass Mose nur ein Symbol ist, dass Mose nur ein Gleichnis, ein Bild ist auf das Evangelium. Obwohl viele Generationen in Israel, wir wissen das, für immer verloren sind, weil sie Christus verworfen haben, hat der Überrest Israels dennoch eine gewaltige Verheißung. Paulus teilt diese Freude mit den Römern und schreibt, Israel ist zum Teil durch die Generationen hindurch Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Das heißt, Freunde, wenn die Vollzahl, das heißt, wenn die von Gott bestimmte Zahl an Heiden, also alle Auserwählten aus den Nationen errettet sind, dann wird Christus selbst die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. dann werden sie sehen, wer ihr wahrer Mittler ist. Denn dann, das dann noch lebende Israel wird insgesamt gerettet werden. Das ist die Zeit, in der die Decke von den Herzen der Juden genommen wird und sie ihren wahren Mittler zu Gott erkennen, nämlich Jesus Christus, dessen Glanz auf seinem Angesicht, anders als bei Mose, niemals verblasst, sondern für immer bleiben wird. Mose war nur ein Symbol, ein Bild auf das, was kommen sollte. Christus ist der wirkliche Mose. Er ist der wahre Mittler zwischen Gott und Mensch. Hebräer sagt, er ist der Abglanz, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Christus leuchtet und leuchtet. Und leuchtet, und Jesus nimmt nie eine Decke, um zu verbergen, dass der Glanz verschwindet, sondern sein Glanz bleibt. In Matthäus 17 wird uns die Geschichte von der Verklärung Christi erzählt. Jesus hatte Petrus, Jakobus und Johannes auf einen hohen Berg mitgenommen, und dann lesen wir, und er wurde vor ihnen verklärt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Da habt ihr nicht Mose, sondern jetzt habt ihr Jesus. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Hier erleben die Jünger, sie waren Juden, den wahren Mose. Sie fallen nieder auf ihr Angesicht und sahen niemand als Jesus allein. Und in Johannes 14, 1, Vers 14 schreibt Johannes später, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Mose ist Vergangenheit, aber Christus ist Zukunft. Seine Herrlichkeit bleibt in Ewigkeit. Israel blieb trotz der Bundeserneuerung. Das ist jetzt, was so tragisch ist. Ich bin wirklich jetzt gleich fertig, ihr Lieben. Aber bitte versucht euch nochmal zu konzentrieren. Das ist jetzt eigentlich ganz wichtig, sonst haben wir etwas missverstanden. Wir dürfen wissen und sehen, die Buße, die Israel damals getan hat, mit all den erfüllten Bedingungen, über die wir gesprochen haben, hat am Ende Israel nicht errettet. Sondern es blieb ein halsstarriges Volk. Und wandte sich ab von dem verheißenen Messias. Und so haben sie versucht und versuchen auch heute, durch den Buchstaben selig zu werden. Durch das Geschriebene. Aber Jesus legt das Gebot in unser Herz und bringt die Kraft in deine Seele hinein, ihm nun auch zu gehorchen. Was nützt das Gebot, wenn du es von deiner Befindlichkeit aus deinem Fleisch nicht halten kannst? Wir wären verloren aus eigener Kraft, wenn es bei Mose geblieben wäre. Aber gelobt sei der Name des Herrn. Der Vater schenkte uns Jesus in verhüllte Herrlichkeit. Und er schenkte uns mit ihm den Heiligen Geist, sodass du die Kraft zu einem veränderten Leben hast. Sodass wir am Ende nicht scheitern, sondern in das Bild Christi verwandelt werden und wir so verherrlicht und vollendet werden. Und darum schreibt Paulus im 18. Vers 2. Korinther 3, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Was Jesus dir geschenkt hat, mein Freund, ist, dass du nicht Buße tust und wieder fällst. Dass du nicht Buße tust und dich um den Buchstaben bemühst und es doch nicht schaffst. Und doch der Alte bleibst, das ist das quälende Christentum. Das ist der Glaube, der tot ist. Durch Mose kannst du nicht anders werden. Du wirst immer versagen. Aber schau auf Jesus. Blicke in das leuchtende Angesicht Christi. Wir dürfen auf ihn schauen wie in einen Spiegel, in das von Herrlichkeit strahlende Angesicht des Herrn, und alles ändert sich. Ein neuer Mensch wird geboren. Und je länger er auf Jesus blickt, desto herrlicher wird er. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ich lade euch ein, liebe Freunde, du sehnst dich nach Buße. Du sehnst dich nach Veränderung. Du sehnst dich nach Sieg in deinem Leben, nach der Herrlichkeit Gottes. Und du sagst, Herr, vergib mir. Aber du bleibst bei Mose. Du bleibst beim Buchstaben. Du versuchst es mit eigener Kraft, mit Religiosität, mit Werken. Nein, mein Freund. Moses Herrlichkeit verging. Deshalb blicke auf Jesus. Schau in sein strahlendes Antlitz. Und je mehr und länger du ihn anschaust in deinem Leben, desto mehr Kraft fließt dir zu. Blicke auf den Heiland, auf den Leuchtenden, auf den Strahlenden des Herrn, auf den Abglanz und auf das Wesen des Allmächtigen. Jesus Christus ist die Kraft. Er sagt dir nicht nur das Gesetz, sondern er sagt dir das Evangelium. Er spricht zu dir heute Morgen. Blicket auf mich, aller Weltenden. So sollt ihr errettet werden. Halleluja. Also, mein Freund, möchtest du ein errettetes, verändertes, siegreiches Leben? Blick in das leuchtende Antlitz des Erlösers Jesus Christus, heute, morgen und für immer in Ewigkeit. Und alles Volk sagt Amen. Wir stehen auf miteinander. Lieber Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dieses umfangreiche Kapitel heute in Angriff nehmen durften. Und du hast uns geholfen, es ein wenig zu verstehen. Und ich möchte dich herzlich bitten, dass du besonders Menschen, die das alles mitverfolgt haben, jetzt zur Buße leiten mögest. Herr, ich bete für Menschen, die einen neuen Anfang mit dir machen wollen. Ich bete, dass sie jetzt auf Jesus schauen, auf ihren Erlöser, Jesus Christus, nicht auf Mose, sondern auf den Heiland. Gewähre ihnen Buße. Sie sehnen sich nach einem anderen Leben. Sie sehnen sich nach Kraft, nach Heiligem Geist. Stärke sie. Und ich möchte auch in diesem Zusammenhang für Israel beten. Wir haben gelesen in der Bibel heute, dass sie immer noch bei Mose hängen geblieben sind und eine Decke auf ihrem Herzen ist. Gerade auch inmitten der Not, mitten in den Kriegen und dem Terror, in dem sie sich befinden. Lieber Vater, in Jesu Namen, lass die Zeit gekommen sein, dass du die Decke von ihren Augen nimmst. Herr, wir sind von ihnen. Wir sind Zweige in ihrer Wurzel. Ich bitte dich, Herr, lass sie selbst den Heiland erkennen. Sie haben die große Verheißung. Wir beten, dass der Krieg beendet werden möge. Aber wir beten noch viel mehr, dass du das Volk Israel erretten mögest. Führe es zur Bekehrung. In Jesu Namen. Amen.